liebe Gemeinde, Siegfried Priest, der heute leider erkrankt ist, hat vorgeschlagen, für diese Adventszeit die Überschrift zu wählen, nach Hause kommen. Von daher auch dieses Lied für die Kinder an die Kinder. Und ich möchte auch mit der Hinführung zum Abendmahl ein wenig darauf eingehen. In Adventszeit und Weihnachtszeit werden oft Umfragen gestartet unter der Fragestellung, wie feiern Sie Weihnachten oder auch freuen Sie sich auf Weihnachten? Ich habe mir einige dieser Antworten angehört, die auf diese Umfragen gingen, und eine fand ich sehr interessant, dass doch eine ganze Reihe von Menschen sagen, ich freue mich nicht auf Weihnachten, auch nicht auf die Adventszeit. Das lag dann entweder daran, wenn sie es begründet haben, dass sie niemandem haben, mit dem sie gerne Weihnachten feiern. Und zwar entweder, weil es tatsächlich keine Familie mehr gibt, wo sie sagen können, wow, da kommen wir zusammen zu Weihnachten feiern. Oder, dass sie zwar Familie haben, aber Weihnachten in der Regel in einer Katastrophe endet. Und sie sagen dann lieber gar nicht. Und sie spüren, irgendwie habe ich kein Zuhause, wo ich gerne Weihnachten feiere. Und sie freuen sich nicht darauf. Und wir haben uns überlegt, wir wollen trotzdem dieses Thema ansprechen, in dieser Adventszeit nach Hause zu kommen, weil aus Gottes Sicht das zumindest so ist, dass er im Advent eine ganz große Rückholaktion startet, nämlich dass Gott, der Vater, sich von Herzen wünscht, dass wir als seine Kinder zu ihm nach Hause kommen. Deswegen verlässt Jesus sein Zuhause, geht sozusagen in die Fremde, kommt auch in Fluchtsituationen und so weiter, um zu uns zu kommen und uns zu zeigen, wie es zurück zum Vater geht. Das ist für uns, glaube ich, oft bekannt. Es ist wahrscheinlich, dass auch unter uns Leute sind, die sagen, ja, das ist, Weihnachten ist für mich auch nicht unbedingt so ein Fest, das ich gerne feiere. Und schön, dass wir das immer so sagen, ah, du kannst ins Vaterhaus kommen, aber auch selbst mit dem Begriff Vater verbinde ich nichts Angenehmes, sei es, dass er abwesend war oder dass ich ihn nicht als jemanden erlebt habe, der mich wirklich liebt und wo ich angenommen bin, so wie wir das gerade gesungen haben. Es ist also für viele Menschen überhaupt nicht selbstverständlich. Jesus verwendet sehr viel Zeit darauf, seinen Jüngern das aber deutlich zu machen. Die haben ja den Auftrag, das auch uns weiterzugeben, wie er seinen Vater als liebenden Vater erlebt hat, und das möchte er an uns weitergeben, um deutlich zu machen, dass er jeden von uns als sein geliebtes Kind bei sich zu Hause haben will. Und ja, man kann auch sagen, dass Gott ja eigentlich nicht nur der Vater ist, sondern auch die Mutter, dass also beides in ihm vorkommt. Und wenn er uns nach Hause holt, dann sowohl in das Vater- als auch in das Mutterhaus. Das für mich eindrücklichste Gleichnis, was Jesus dazu erzählt, damit habe ich am vergangenen Sonntag begonnen, ist das Gleichnis von dem verlorenen Sohn aus dem Lukas-Evangelium. Und diese Geschichte ist, in dem ersten Teil werde ich gleich vorlesen, wirklich eine Nachhausekommen-Geschichte. Heute, beim letzten Mal, habe ich mich mit dem älteren Sohn befasst, der immer zu Hause war und es nicht mitgekriegt hat. Und heute will ich mich mit dem ersten Sohn, mit dem jüngeren Sohn befassen, der zunächst mal das Haus zu Hause verlassen hat, um dann zu entdecken, dass er eigentlich doch ein Zuhause hat. Ich lese den Text aus der Zürcher Übersetzung vor. Und Jesus sprach, ein Mann hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Teil, der mir zusteht, deines Vermögens. Da teilte der Vater alles, was er hatte, zwischen den beiden auf. Wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot über das Land und er geriet in große Not. Da ging er und hängte sich an einen Bürger dieses Landes. Der schickte ihn auf seine Felder, um seine Schweine zu hüten. Und er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Doch niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid. Und er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte seinem Vater: Ich habe gesündigt gegen dich und den Himmel. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Da sagte der Vater zu seinen Knechten: Schnell, bringt das beste Gewand, zieht es ihm an. Gebt ihm den Ring an seinen Finger und Schuhe für die Füße. Und holt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an zu feiern. Liebe Gemeinde, was macht für euch eigentlich ein Zuhause aus? Ihr könnt das einfach mal reinrufen und ich übersetze es dann laut. Was macht für euch ein Zuhause, euer Zuhause, dein Zuhause aus? Du kannst jederzeit unangemeldet reinkommen. Geborgenheit. Essen wie bei Mutti. Liebe geht durch den Magen, ja. Was noch? Familie. Wie bitte? Familie. Die Liebe, also geliebt zu werden, da war noch irgendwo was? Ein bisschen lauter für mich. Einen Garten. Ah, ja. Ja, wofür bringen die Studenten, einer mal von den Studenten, warum fährst du Weihnachten nach Hause, Maria? Oh. Also, wer von den Studentinnen und Studenten nach Hause fährt, der kann mal sagen, warum er das tut. Ich will niemand zu nahe treten. Weil da Menschen sind, die man liebt. Die sind auch hier in Aachen, das stimmt, ja, gut. Ich habe überlegt, wie erlebt dieser jüngere Sohn sein Zuhause in diesem Gleichnis bei seinem Vater. Und ich glaube, dass das Zuhause für ihn ein Ort ist, wo sein Wert nicht hinterfragt wird. Wo sein Wert nicht hinterfragt wird. Klingt ein bisschen kompliziert, aber ich will es erläutern. Der Sohn sagt sich selber, als er sozusagen in sich kehrt und dann auch vor dem Vater, sagt er zweimal: Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich so auf dem Niveau deiner Sklaven, deiner Diener, deiner Tagelöhner. Der Sohn selber stellt also seinen Wert durch das, was er gemacht hat, durch sein Versagen, massiv in Frage. Und er glaubt auch, dass das eigentlich sein Vater tun müsste, wenn der alles mitkriegt, was ich getan habe. Er sagt sich so selber, sagt vor seinem Vater: Hey, ich hab meine Sohnschaft verspielt, was habe ich dir angetan? Er erlebt auch, dass er wertlos ist, denn es heißt so schön, er klebt sich an einen Bürger dieses fernen Landes in der Hoffnung, dass der ihn versorgt. Und das macht er auch im Prinzip, er schickt ihn die Schweine zu hüten. Aber er sagt ihm: Auf die Schweine darfst du aufpassen, aber wehe, du isst etwas davon. Das heißt, dieser Bürger des Landes hält die Schweine für wertvoller als diesen Sohn. Ja? Und das ist ja schon, sagen wir mal so, kein Zeichen für Wertschätzung. Und ich denke, wenn wir jetzt nochmal eine Umfrage machen, wo habt ihr das selber erlebt, dass euch signalisiert wurde, hey, du bist eigentlich nicht so viel wert, sei es, dass du das selber gesagt hast oder dass sie das andere gesagt haben. Also mir fällt immer so spontan ein, wo ich an meinem Selbstwert sehr gezweifelt hatte, als ich in der 10. Klasse einmal hängen geblieben bin. Ich weiß zu Recht, aber trotzdem, alle anderen marschieren weiter, ich bleibe, sagt man so schön, sitzen. Oder in meiner Lerngruppe fürs Griechisch, alle kommen durch, wer fällt durch? Ja. In meiner ersten Stelle hatte ich einen sehr, sehr ehrenwerten Kollegen, der für mich wie ein Vater war. Von dem habe ich Wertschätzung, Förderung erlebt. Er hat mir immer erzählt, was ich alles kann und hat gesagt, das machst du und da kannst du dich noch verbessern. Und dann bekam ich einen neuen Kollegen und der sah das ganz anders und der hat mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass er mich nicht wertschätzt. Und das hat mich sehr, sehr tief getroffen, weil es ja immer auch, wenn es den Beruf betrifft, existenziell so ist. Manchmal ist unser Selbstwertgefühl auch dadurch beeinträchtigt, durch das, was wir tun. Manchmal durch Sünde, die wir nicht lassen können. Und dann denken wir, kann Gott mich eigentlich noch lieben, so wie ich ihn manchmal behandle? Wie findet Gott mich? Bin ich es noch wert, sein Kind zu sein? Und da hilft es manchmal nicht, wenn man viele Bibelstellen kennt über die Bibel Gottes, aber das eigene Herz irgendwie anders unterwegs ist als das, was man so vom Verstand her weiß. Bin ich es noch wert, ein Kind Gottes zu sein? Und an dieser Stelle zeichnet Jesus ein, finde ich, faszinierendes Bild von diesem Vater. Das heißt, er sieht seinen Sohn von ferne kommen, der steht da und wartet, dass er kommt. Und als er ihn sieht, läuft er ihm entgegen und er fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und dem Sohn wird durch diese Symbolik deutlich, alles, was ich veranstaltet habe, hat meinen Wert beim Vater nicht beeinträchtigt. Nichts, wofür du dich schämst, kann deine Kindschaft beim himmlischen Vater in Frage stellen. Nichts. Dein himmlischer Vater hinterfragt deinen Wert nicht. Bei ihm bist du zu Hause, bist du willkommen. All das, was er aufgezählt hat, das wird darin, finde ich, deutlich. Der himmlische Vater drängt sich nicht auf. Wir hatten das beim letzten Mal gesagt, du musst nicht, wenn du nicht willst, und du darfst, wenn du willst. Der Vater zwingt dich zu nichts, aber er wartet sehnsüchtig auf dich. Und wenn du kommst, schließt er dich in seine Arme. Und dann heißt es so schön, dass der Vater den Sohn küsste. Von Gott werden wir geküsst, so willkommen sind wir bei ihm. Also, egal wie dein eigenes Zuhause ist, ob du gerne hinfährst zu Weihnachten oder nicht, wie du deinen Vater, deine Mutter erlebt hast, bei Gott, dem Vater und der Mutter wirst du und dein Wert nicht in Frage gestellt. Und das Gleiche will Jesus für seine Gemeinde haben. Das ist der Ort, wo du keine Angst hast, dass dein Wert in Frage gestellt wird. So soll es in seiner Gemeinde sein. Wir sollen das widerspiegeln, die Wertschätzung, die der Vater seinen Kindern bringt. So soll es unter uns sein. Der erste Teil dieses Gleichnisses endet, finde ich sehr, sehr schön, mit einem Essen. Wenn wir mal die Gleichnisse Jesu durchgehen, viele handeln auch vom Essen, so als Abschluss einer guten Erfahrung, als Freude, als Zeichen von Wertschätzung. Und so auch am Ende dieses ersten Teils heißt es, wir wollen essen und fröhlich sein. Und so empfinde ich das Abendmahl auch als ein Begrüßungsmahl für uns. Dass wir wertgeschätzt sind beim Vater, willkommen sind und dass wir dieses Abendmahl auch als Begrüßungsmahl feiern können. Als ein Mahl, wo wir fröhlich sein dürfen, dass wir beim Vater zu Hause gewertschätzt und willkommen sind. Und so wollen wir dieses Abendmahl auch heute feiern. Ihr habt dazu ein schönes Lied rausgesucht. Mutig komme ich zu deinem Thron. Das wollen wir jetzt singen und dann gemeinsam das Abendmahl feiern.